Wir haben letzten Sonntag den ersten Advent schon eingeläutet und die Erinnerung an die Wiederkunft oder an die Ankunft des Erlösers eingeläutet und natürlich auch ein Stück weit die Erinnerung, es gibt noch nicht nur eine Ankunft, sondern eine zweite Ankunft, die kommt auch noch. Aber was machte denn diese Ankunft des Erlösers denn notwendig? In den ersten drei Kapiteln der Bibel wird uns Gott als der Schöpfer beschrieben. Irgendwie tut's wieder mal nicht. Genau. Der alles gut gemacht hat und gute Absichten hat mit seiner Schöpfung. All das wird zerstört, als es dem Satan gelingt, Zweifel in die Menschen hineinzusehen. Und aus den Zweifeln wurde Unglaube und aus Unglaube wurde Ungehorsam und letztendlich ist das Schlamassel, in dem wir uns jetzt befinden. Die ganze Welt. Aber Gott verspricht, dass der Tag kommen wird, wo einer kommt, der den Kopf der Schlange zertreten wird und eine Erlösung schaffen wird. Diese wird die nun von Gott getrennte Menschheit mit ihm versöhnen. Unser Thema heute heißt Jesu kommen. Jetzt werden manche sich denken, ja, um was geht's da? Geht's um das erste oder zweite Kommen? Es geht ums erste Kommen. Ja, aber das haben wir doch an Weihnachten. Ja, an Weihnachten wird deutlich, dass Jesus aus dem Leib der Maria herauskam. Aber war das der eigentliche Anfang? Wurde er in der Maria gezeugt, so wie jeder andere Mensch auch, nur halt übernatürlich? An dieser Frage hängt so ziemlich alles des christlichen Glaubens. Wie war das mit Jesus? Hat er erst mit Maria begonnen oder gab es da noch etwas davor? Das erste Kapitel der Bibel beginnt mit Im Anfang schuf Gott. Man könnte also meinen, dass das der Anfang von der Geschichte war, der Anfang von allem. Aber der Evangelist Johannes, der macht im Auftrag Gottes noch einen Schritt zurück, einen Schritt vor 1. Mose 1,1. Da heißt es, im Anfang war das Wort. Das war am Anfang. Er beginnt mit dem Wort. Bevor etwas geschaffen wurde, war das Wort. Was oder wer ist dieses Wort? Dieses Wort, dieser Logos, wie er im Griechischen genannt wird, ist eine Person. Ja, wie ist es? Wir machen auch Worte. Sind es dann auch Personen? Dieses Wort ist etwas Spezielles und es ist eine Person. Aber wie wissen wir, dass es eine Person ist? Lässt sich das aus dem Text erkennen? Lässt sich das aus der Bibel erkennen, dass der Logos eine Person ist? Es geht weiter. Und das Wort war bei Gott. Die griechische Konstruktion macht deutlich, dass es hier um etwas geht, was Gott gegenüber gleichwertig, ebenbürtig steht. Und das wird in einer anderen Form von Jesus dann auch zum Ausdruck gebracht. Sein mit Gott sein und sein Gott ebenbürtig sein und sein von Gott als Person erkannt und angesprochen sein. Er sagt nämlich in Johannes 17, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Und jetzt kommt's. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Der Vater hat den Sohn, der sich hier outet, hat den Sohn geliebt vor Grundlegung der Welt. Also, wir sehen, wir sind auf einer Spur, die uns zeigt, wer der Sohn von Anfang an war. Vor allem Anfang. Und dann geht es weiter. Und Gott war das Wort. Jesus war nicht einfach nur irgendwas, wo man nicht so genau weiß, wer er war. Und der Logos war eben nicht irgendwas Ungenaues, sondern Johannes sagt im Auftrag Gottes, Gott war der Logos. Gott war der Logos. Der Logos, der Gott gegenüber war als andere Person, die der Vater geliebt hat, war eine göttliche Person. Wir lesen dann, dass durch diesen Logos alles wurde. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Warum war das so? Weil der Logos Leben war. In ihm war Leben. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Leben. Deshalb kam aus ihm alles Lebendige. Er sprach und es war da. So sagt es das erste Kapitel der Bibel. Der Logos war vor aller Schöpfung. Er ist der Ursprung aller Schöpfung. Und so muss auch eine Stelle verstanden werden in Offenbarung 3,14, wo Jesus über sich selber von dem Anfang der Schöpfung Gottes spricht. Das bedeutet nicht, dass Jesus das erste Geschöpf war, sondern dass er der Ausgangspunkt aller Schöpfung war. So muss es verstanden werden. Wurde in der Vergangenheit anders verstanden. Es gab und gibt Leute, gab Menschen, die gedacht haben, ja, Jesus ist das erste Geschöpf Gottes. Das größte Geschöpf Gottes, aber er ist das erste Geschöpf. Wahrscheinlich basierend auf dieser Stelle. Aber im Gesamtkontext sieht man, Jesus ist der Ausgangspunkt aller Schöpfung. 10-mal heißt es im ersten Buch Mose, und Gott sprach. Und jedes Mal, wenn Gott sprach, wurde der Logos aktiv. Und was folgte, wenn er aktiv wurde, was kam dabei raus? Licht war da. Wasser und Land schied sich. Die Vegetation entstand. Das ganze Universum wurde geschaffen. Bam! Da ist's. Die Lebewesen entstanden. Und der Mensch wurde geschaffen. All das geschah, wann immer Gott sprach und wann immer der Logos aktiv wurde. Und der Logos ist bis zum heutigen Tag aktiv. Denn entsprechend 1. Hebräer 1,3 heißt es, alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Gott trägt alle Dinge durch die Macht durch das Wort seiner Macht. Durch den Logos seiner Macht. Du existierst heute nur deshalb, weil der Logos dich trägt. Verstehst du? Du existierst nur, weil der Logos dich trägt, weil er sagt, ich will, dass der Roger heute da ist. dass seine Atome nicht auseinanderfliegen, dass sein Leben nicht aufhört. Ich will, dass der Roger und die Monika heute an diesem Tag da sind. Das bedeutet es, dass der Logos uns trägt. Und dass der Logos uns morgen trägt und übermorgen. Egal in welchen Umständen. Er war nicht nur das Leben, sondern auch das Licht der Menschen. Und dieses Licht schien in die Finsternis dieser Welt. Er sagt in Johannes 8, 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Unser Text, unser Johannes 1 Text sagt, und das Licht scheint in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Nun könnte man meinen, das bedeutet, dass die Finsternis Jesus nicht aufgenommen hat, ihn nicht angenommen hat, ihn nicht verstanden hat, ihn deshalb verworfen hat. Aber das ist hier nicht gemeint. Das griechische Wort gibt etwas viel anderes her. Die Finsternis hat Jesus nicht überwinden, nicht unwirksam machen, nicht auslöschen, nicht vernichten, nicht sich seiner bemächtigen können. Darum geht's hier. Die Finsternis hatte keine Macht über Jesus, obwohl der Fürst der Finsternis, der Satan, ihn zu sich ziehen wollte, ihn sich unterwerfen wollte, ihn zum Gehorsam ihm gegenüber verführen wollte, indem er ihm sagte, alle diese Reiche gebe ich dir, wenn du mich anbetest, hat Jesus, der Logos, das Licht dieser Welt, sich nicht erfassen, nicht überwältigen, überwinden, auslöschen, sich seiner bemächtigen lassen. Und selbst als die Finsternis buchstäblich um ihn war, als er am Kreuz hing und schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Selbst da hat die Finsternis keine Macht über ihn gehabt. Denn er hat sich eben nicht am Ende der Finsternis anbefohlen. Er hat nicht gesagt, Finsternis, in deine Hände befehle ich meinen Geist, sondern er hat, obwohl er vorher gesagt hat, Vater, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Trotzdem sagt er dann kurz darauf, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Die Finsternis hat ihn nicht ergriffen, hatte keine Macht über ihn. Sein Licht scheint bis zum heutigen Tag. Es scheint durch dich und mich, weil er durch seinen Heiligen Geist in jedem Gläubigen drin ist und in jedem Gläubigen dieses Licht durchscheinen kann. Jesus durch den Heiligen Geist in jedem Gläubigen drin sein kann und drin wirken will und herausleuchten will als Licht dieser Welt. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir alle Jesus, dieses Licht der Welt, aus unserem Leben herausstrahlen lassen. In Vers 14 heißt es dann, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit, als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Wir sehen also, dass Jesus als der Logos, als eine der drei Personen der Gottheit schon vor aller Zeit, als Gott da war, bis er in Menschengestalt auf diese Erde kam, auf ihr lebte und starb. Paulus beschreibt diesen Vorgang ganz kurz in Galater 4, 4. Er beschreibt ihn in Philipper 2, 5. etwas länger. Galater 4,4 heißt es: Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Als die Zeit vollendet war, als die Zeit abgelaufen war, wo Gott gewartet hat und sich gesagt hat, ich will ihnen noch eine Chance geben. Als die Zeit vollendet war, kam Gott in Gestalt seines Sohnes, geboren von einer Frau. Nicht umsonst ist Johannes so scharf und so entschieden, wenn es um diese Tatsache geht, der Menschwerdung Jesu. In 1. Johannes 4,2 schreibt er: Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Den Geist Gottes, der in einem Menschen ist. Der in einem Menschen spricht, in einem Menschen wirkt. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Wenn deine geistliche Persönlichkeit Jesus Christus ins Fleisch gekommen bekennt, dann ist diese geistliche Persönlichkeit aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er komme. Und jetzt ist er schon in der Welt. Jesus war also der Logos, wurde Fleisch, wurde Mensch, wurde Jesus. Der Geist des Antichristen leugnet genau dies. Wann immer der Geist des Antichristen sich manifestiert, leugnet er genau dieses. Das ist das Erkennungsmerkmal. Wir leben in einer Zeit, in der genau diese Geschichte zutiefst angegriffen ist. Von innerhalb der Kirche und von außerhalb der Kirche. Und wir müssen uns damit befassen und müssen darüber reden, damit wir einen klaren Stand haben. Leute, es ist mir so ernst. Ich möchte keinen von euch an irgendeine Sekte verlieren mehr. Ich möchte, dass jeder von uns feststeht in dieser Gewissheit, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, von Ewigkeit zu Ewigkeit ist. Menschen, Prediger, Lehrer, die ewige Gottesherrschaft in Zweifel ziehen, hört ihnen nicht zu. Denkt nicht, ja, aber der sagt doch auch was Gutes und das ist gut und Zell ist gut. Hört diesen Leuten nicht zu. Ich bitte euch, ich flehe euch an, hört ihnen nicht zu. Gebt ihnen nie die Chance, ihre Gedanken in eure Herzen zu säen. Jede Glaubensrichtung, die dies nicht glaubt, die dies nicht bekennt, ist ein Sprachrohr des Antichristen. Und wenn wir ihnen zuhören, dann hören wir dem Geist des Antichristen zu. In Vers 18 von Johannes 1 lesen wir dann: Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Das fasst zusammen, was Jesu Dienst unter anderem war. Den unsichtbaren Gott in seiner Fülle, in der Vielfalt der drei Personen zu verkünden und sichtbar zu machen. Jemand anderes von uns wird noch länger über den Auftrag Jesu im Detail sprechen. Aber ich fasse es hier mal ganz kurz zusammen, weil es hierher gehört. Und das tat Jesus. Durch seine Sohnschaft offenbarte er auch den Vater, das Wesen des Vaters. Er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und das bedeutet nicht, dass der Vater auch in ihm gewohnt hat, also in ihm gegenwärtig war, sondern der Vater war im himmlischen Reich. Aber Jesu Wesen war so sehr geprägt vom Vater des Wesens, vom Wesen des Vaters, dass man sagen konnte, wer den Sohn sieht, der sieht auch den Vater. Manchmal gibt es ja solche Familien, wo die Kinder sehr stark geprägt sind von den Eltern, selbst In unserer gefallenen menschlichen Schöpfung gibt es das, dass man denkt, das ist der ausgeschlupfte Vater. Oder das ist die ausgeschlupfte Mutter. Also, aber hier war es in Perfektion. Durch sein Wirken offenbart er den Heiligen Geist. Der wird durch ihn und damit durch alle an ihn Glaubenden wirken. Ja? Jesus macht vor, wie es ist, mit dem Heiligen Geist erfüllt, gesalbt zu sein und in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Das macht Jesus vor. Damit offenbart er den Heiligen Geist, sein Wirken. Und für die Jünger, die auf ihn dann warten und denken, ja, so muss es dann aussehen, und die Jesus vor Augen hatten und dann wussten, okay, der Heilige Geist tut das und jetzt machen wir das. Genau das hat Jesus gemacht, und er offenbarte die Liebe des Vaters in seinem Leben und Sterben, und damit offenbarte er sein bedingungsloses Sohnsein. In seinem bedingungslosen, absoluten Gehorsam. Wir lesen hier, dass er in des Vaters Schoß ist. Er ist in des Vaters Schoß, das ist im Präsens geschrieben. Er ist zum Zeitpunkt der Abfassung des Johannesevangeliums in des Vaters Schoß, und er ist es bis zum heutigen Tag. Also wir dürfen hier nicht in der Vorstellung verfallen, dass es hier um eine Situation geht, die vor Jesu Geburt war, so nach dem Motto, Jesus war in den Lenden des Vaters, also quasi noch nicht gezeugt, und dann bei der Zeugung kam er dann aus den Lenden des Vaters, aus seinem Schoß. Nein, das griechische Wort hier bedeutet mehr, dass Jesus so nahe beim Vater war, dass er wie einer war, der an seiner Brust lag. So, das ist im Prinzip das Bild, was dahinter steckt. Und wir sehen ja, dass Jesus zur rechten Hand Gottes sitzt, also sehr eng. Aber dieses Wort soll ausdrücken, Jesus ist wirklich an der Brust des Vaters. Er ist ganz eng beim Vater, und es gibt uns, die wir durch Jesus Zugang zum Vater haben, das Bewusstsein, hey, ich komme Gott ganz nahe, Gott Vater. Und nun stellen sich manche die Frage, warum beschäftigen wir uns eigentlich mit diesem Thema? Warum ist mir das so wichtig? Weil wir nur so anfangen können, das Opfer Jesu wirklich zu begreifen. Wenn Jesus, wie manche sagen, wenn Jesus nur ein Mensch war, den Gott bei der Taufe da am Jordan adoptiert hat und gesagt, oh, das ist jetzt mein Sohn. Was wäre das für ein Opfer? Das würde das Opfer Jesu nicht wirklich groß erscheinen lassen. Geradezu lächerlich. Was hätte denn der Vater gegeben? Einen Menschen, den er mal gerade so adoptiert hat und dann gesagt hat, so, und jetzt gehst du ans Kreuz. Aber wenn wir begreifen, dass der Schöpfer der Welt sich in einen Menschen hinein inkarniert, ganz klein wird, Mensch wird, dann wird sein Opfer unendlich groß. Wir haben gesehen, wer der Schöpfer ist, wer das Wort ist, dass durch ihn alles geschaffen ist und durch die ihn alles erhalten wird. Und dieser Logos wird ganz klein für uns. Das macht sein Opfer nicht klein. Das macht sein Opfer riesig. Denn was hat er alles verlassen? Es ist ein Opfer, das durch nichts ergänzt werden kann. Es ist ein perfektes Opfer. Und wenn wir es ergänzen wollen, was macht, also ich habe mir das so vorgestellt, ich musste da an die Perle denken, an diese kostbare Perle, und ich dachte, dieses Opfer muss eine riesige Perle sein, makelloses Weiß, strahlend leuchtend, und jetzt kommen wir und wollen dem was zufügen, und wir betatschen diese makellose Perle mit unseren schmutzigen Händen und wollen da etwas dran tun, um diese makellose Perle vollkommen zu machen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir nehmen ihr ihre ganze Vollkommenheit. Wir erahnen, welches Opfer der Vater gebracht hat, der seinen eigenen ewigen Sohn sich von der Seite riss, um ihn Mensch werden zu lassen. Da ist der Vater, der in der Ewigkeit diesen Sohn immer bei sich hatte und dann sagt, so und jetzt gehst du da in diese Zeit und stirbst für mich. Machst diesen Auftrag, weil ich die Menschen liebe, deshalb musst du jetzt sterben. Nur dann macht die Geschichte von Abraham und Isaak am Berg Moria irgendwie Sinn, was ja ein prophetisches Bild für Gottes Handeln ist. Denn Abraham sollte ja seinen Sohn, seinen eigenen Sohn, seinen einzig geborenen Sohn, sollte er opfern. Den Sohn, den er lieb hatte, er hatte noch einen anderen. Und Gott sei Dank musste er es nicht, weil Gott ein Opfer fand. Aber Gott hat nicht dieses Opfer erst am Berg Moria gefunden und hat gesagt, oh, jetzt will er tatsächlich machen, was ich ihm gesagt habe. Das wusste ich nicht. Jetzt muss ich mir überlegen, was ich jetzt mache. Ich glaube, ich muss jetzt noch einen Ersatz finden. Gott hat nicht am Berg Moria gerade mal so eben einen Ersatz gesucht. Nein, in 1. Petrus 1 lesen wir, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Er ist zwar im Voraus, vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeit offenbar worden um euretwillen. Das Opferlamm wurde vor Grundlegung der Welt schon ausgesucht. Selbst das am Berg Moria für den Isaak. Jesu Rolle als Opferlamm stand schon vor Grundlegung der Welt fest. Gott der Vater und Gott der Heilige Geist und Gott der Sohn haben sich miteinander besprochen, wer geht. Und der Sohn hat gesagt, ich gehe. Ich werde es sein. Nun verstehen wir auch die große Liebe Gottes tatsächlich in ihrer Größe, die ihn getrieben hat, dieses Opfer für uns zu bringen. Ansonsten macht Johannes 3,60 wenig Sinn, wo es heißt, denn so oder auf diese Weise hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Auf diese Weise, durch dieses große Opfer, durch dieses ewige Opfer, durch diesen, dass sein ewiger Sohn Mensch wurde, dadurch hat Gott seine Liebe zu uns gezeigt. Wie viel Liebe mehr willst du von Gott gezeigt bekommen? Es gibt keinen anderen Liebesbeweis als diesen. Es gibt auch keine andere Art und Weise, wie wir mit Gott versöhnt werden können, als nur dadurch, dass wir diesen Liebesbeweis annehmen. In Epheser 1 lesen wir, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Gott hat auf diese einzigartige Weise gezeigt, dass er uns liebt. Er hat auf die einzigartige Weise auch gezeigt, dass er uns erwählt hat vor Grundlegung der Welt. Eigentlich müsstet ihr jetzt alle aufstehen und jubeln, weil ihr seid vor Grundlegung der Welt erwählt. Bevor Gott irgendetwas geschaffen hat, hat er dich erwählt, warst du in seinen Gedanken. Deshalb, weil sie diese Erwählung festmachen wollten, haben sie, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, etwas getan. Was haben sie getan? Damit das unverrückbar feststeht. Sie haben, so lesen wir es in Offenbarung 13, 8 und 17, 8, sie haben deinen Namen in das Buch des Lebens geschrieben. Du stehst da drin von Anfang an der Schöpfung. Ist das nicht fantastisch? Ist das nicht überwältigend? Ihr hängt da so in den Stühlen, so. Kann euch das irgendwie bewegen? Kann euch das irgendwie bewegen? Also als ich das so für mich, so während ich das vorbereitet habe, so reflektiert habe, das hat mich umgehauen. Dass eigentlich alles in der Ewigkeit schon Gott vorbereitet hat. Und wisst ihr was? Er hat nicht nur eure Namen ins Buch des Lebens geschrieben, er hat sogar, wir lesen ja von in Epheser 2,10 von den Werken, die Gott vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Haben wir schon öfters mal hier zitiert, diese Stelle. Und wisst ihr was? Auch die Werke sind vorbereitet worden. In Hebräer 4,3 lesen wir davon. Selbst die Werke für uns, für die wir geschaffen worden sind, auch die Werke sind schon vorbereitet worden. Von Gott geschaffen. Er hat eine Ewigkeit, von Ewigkeit her einen Plan für dich und mich. Für dein Leben und mein Leben. Neulich hat es mich so gepackt, als wir für unseren Besuch noch gebetet haben, bevor sie gegangen ist. Und da war es mir so ein Anliegen, das hat mich so überkommen, für sie zu beten, dass sie Jesus kennenlernt und dass sie dadurch den Plan für ihr Leben, ihre Berufung, ihre Bestimmung kennenlernt und weiß, wofür sie eigentlich geschaffen ist. Weil sonst eigentlich sie von einem Ort zum anderen zieht und hofft, irgendwo ihre Bestimmung oder ihren Platz im Leben zu finden. Und als Christ dürfen wir wissen, dass Gott einen Plan für unser Leben hat. Und dass er einen Platz für unser Leben hat und dass er Aufgaben für unser Leben hat. Und als Christen dürfen wir wissen, dass der Heilige Geist uns zu diesen Orten und Plätzen und Aufgaben führt. Ein allmächtiger Herr kann uns eine Bestimmung geben von Ewigkeit her. Ein ewiger Herr kann unsere Zeit überblicken und ein uns über alles lebender Herr und Gott wird mit seinen guten Absichten mit uns zum Ziel kommen. Gott kommt mit seinen Absichten mit dir zum Ziel. Egal wo du bist. Er kommt mit dir zum Ziel. Wenn du ihm gehörst, kommt er zum Ziel mit dir. Und du darfst sicher sein, dass es ein gutes Ziel ist. Denn ganz am Anfang hat er die Welt gut geschaffen. Und es war sehr gut. Und er will am Ende sagen können, jetzt ist wieder alles gut. Es ist in deinem Leben gut. Wir sind wieder gut miteinander. Und ihr seid gut miteinander. Und wenn du Jesus Christus noch nicht deinen Herrn nennen kannst, dann kannst du ihn bitten, in dein Leben zu kommen, und er wird dieser allmächtige Herr werden, der aus deinem Leben etwas Gutes machen kann. Wenn du das Geschenk des Vaters, dieses vollkommene Geschenk, seinen Sohn und die durch ihn erwirkte Erlösung annimmst, dann wird er dein allmächtiger Herr und Freund. Ich möchte noch beten. Lasst uns aufstehen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass dein Wort so eine Schatzkammer ist, die uns so viel offenbart, wie du von Ewigkeit her geplant, diskutiert hast, wahrscheinlich in der Dreieinigkeit, und ihr euch überlegt habt, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wie wollen wir es machen? Und dann dieser Plan entstand, dass du, Jesus, zu uns kommst, um für unsere Sünden zu sterben. Für die Sünden, die noch nicht mal passiert waren, wusstest du, was passieren würde, und hast einen Plan gehabt, auch dafür. Vater im Himmel, ich danke dir, dass nichts in dieser Welt vor dir nicht offen liegen würde. Und du alles sähest und dass du alles weißt. Vater, ich danke dir, dass du in einer souveränen Gnade uns zu dir gezogen hast und wir deine Kinder sein dürfen. Und Vater, hilf uns, dieses Vorrecht auszuleben. Dass wir nicht mehr versuchen, dich zu beeindrucken mit unseren guten Taten und irgendwas an dein vollkommenes Opfer hinheften wollen, um es noch besser zu machen, sondern dass wir dieses vollkommene Opfer annehmend in diesem Opfer leben, in den Auswirkungen dieses Opfers, in der Freiheit, die dieses Opfer für uns bedeutet, in der Freude, die dieses Opfer für uns bedeutet, in der Kraft, die dieses Opfer für uns bedeutet. Heiliger Geist, ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, dass wir immer wieder neu in Dankbarkeit und Ehrfurcht vor diesem Opfer stehen. Wenn wir meinen, wir hätten nichts zu danken, dann auf dein Opfer schauen, Jesus. Und wissen, es gibt keinen Grund, undankbar zu sein. Es gibt allen Grund, Tag für Tag dankbar vor dir zu leben und dich zu ehren. Ich bitte dich für jeden, der dich noch nicht kennt, dass du ihn zu dir ziehst und dass er in der Lage ist, sein Herz dir aufzutun, und dass er in der Lage ist, auszusprechen, ich will, dass Jesus mein Erlöser ist. Ich will, dass dieses Opfer für mich gilt.